So, hallo, ich bin Frank Rosengart, bin aktiv im Chaos Computer Club Berlin und habe mich im Rahmen meiner Tätigkeit in der Jury für den Big Brother Award mit dem LKW-Mautsystem beschäftigt. Und das LKW-Mautsystem hat im Jahr 2002 den Big Brother Award bekommen, also da vor allem die Firma Toll Collect. Wobei sie sich eigentlich den Preis teilen müssen, auch mit den Ministerien, mit den Zuständigen. Wobei da auch nicht ganz klar ist, welche Interessenslagen kommen. Das wird jetzt so erst ein bisschen deutlich in der letzten Zeit, wer welche Interessen an dem Mautsystem hat und warum welche Entscheidungen wie gefällt worden sind. Das sind teilweise aber auch nur Verschwörungstheorien, da gibt es keine wirklichen Belege für. Da kann sich aber jeder so seine eigenen Gedanken zu machen. Es ist relativ ruhig geworden in der letzten Zeit im Toll Collect, was natürlich auch von denen aus so gewünscht ist. Das heißt, die haben überhaupt kein Interesse, ständig nur negativ in den Schlagzeilen zu sein. Es gab jetzt Ende April gab es nochmal eine Meldung, dass sie eine letzte Testphase abgeschlossen haben mit neuen Geräten, mit neuer Software. Aber auch da gibt es keine wirklich genauen Zahlen. Also da klingt natürlich alles sehr positiv. 97% der Geräte hätten einwandfrei funktioniert. Naja, gut, wie auch immer. Wobei die wirtschaftlichen Sachen auch eigentlich gar nicht so das Thema sein sollten. Also es gab ja ein langes Gerangel um diese LKW-Maut, um die Einrichtung der LKW-Maut und auch um das System, was verwendet werden soll. Es gab also kurz nachdem das Gesetz verabschiedet wurde dafür oder der Gesetzentwurf auf den Weg gebracht wurde schon, gab es eine Ausschreibung. Es gab um die Ausschreibung ein bisschen Gerangel, weil denn Firmen nicht berücksichtigt wurden, weil sie angeblich nicht genug Kapitaldeckung hätten, um irgendwelche Schadensersatzzahlungen leisten zu können. Das hat sich dann auch alles als nicht wahr herausgestellt. Also selbst die Auftragsvergabe und die Ausschreibung würde ich schon mal als zumindest ein bisschen dubios gelaufen bezeichnen. Da wird es vermutlich auch noch den einen oder anderen Rechtsstreit geben. Da ist vor allem neben der Firma Toll Collect, ist ja die Firma Fehler und auch das Konsortium um Vodafone rum, die da als Verlierer rausgegangen sind aus dieser Ausschreibung. Und die Firma Toll Collect hat zusammen mit Daimler Chrysler und der Telekom und auch der französischen Autobahnbetreibergesellschaft Cofiroute, die haben ein Konsortium gebildet und mit ihrem Angebot, was sie vorgelegt haben, dann auch die Ausschreibung gewonnen. Dieses Mautsystem funktioniert also es ist recht modern, muss man schon sagen. Und wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll, an sich auch gar nicht so schlecht. So von der Denkweise her ist es auf jeden Fall mit Sicherheit besser als irgendwie die italienische Variante, wo dann mitten auf der Autobahn irgendwelche Häuschen sind, wo dann erstmal alle anhalten müssen. Das ist natürlich in Deutschland, dem Land der Autobahn, wo die Autobahn quasi erfunden wurde, so erstmal gar nicht denkbar. Dieses Mautsystem besteht also aus mehreren Komponenten. Und das Wichtigste dabei, eigentlich, woran das ganze System vor allem im Moment auch gescheitert ist, sind diese sogenannten Onboard-Units. Das sind also Geräte, die in die Fahrzeuge, in die LKWs eingebaut werden, die dann die Streckendaten erfassen. So, das sind also kleine Geräte, etwa Autoradiogröße, die da in die LKWs eingebaut werden sollen und die sich dann, das ist die Maut selbst, die Abrechnung der Maut erledigen sollen. Sage ich gleich nochmal was zu. Es gibt Terminals zur manuellen Einbuchung. Das ist also dann, wenn ich als LKW-Fahrer, zum Beispiel als Gelegenheitsfahrer oder auch aus dem Ausland komme, wo ich dann so eine Onboard-Unit nicht eingebaut habe im LKW, dann kann ich mich also an so einem Terminal, was so ein bisschen aussieht wie ein Geldautomat, kann man sich dann da auch manuell einbuchen und auch übers Internet, wo ich dann eine Strecke freischalte. Es gibt diese Kontrollbrücken, wie wir eben auch schon im Bild gesehen haben, die Einhaltung der Bezahlung der Maut kontrollieren. Das heißt also, das sind keine Brücken, die der Abrechnung als solches dienen, sondern die dienen einzig und allein der Kontrolle der Bezahlung und kommunizieren mit den Onboard-Units. Und es gibt mobile Kontrollteams, die auch durch die Gegend fahren auf Autobahnen und dann LKWs, die Maut nicht bezahlt haben, dann entsprechend ausleiten, so ist der Fachbegriff dafür. Das heißt also, da geht dann so ein Schild an, bitte folgen, und die werden dann auf die nächste Raststätte, auf die nächste Ausfahrt, werden die dann ausgeleitet. Und es gibt ein zentrales Rechenzentrum, wo die ganzen Daten von den Onboard-Units, aber auch von den Terminals, vom Internet, von der Internet-Einbuchung und von den Kontrollstellen zusammenlaufen. Diese Onboard-Unit stellt also per GPS-Koordinaten eine mautpflichtige Strecke vor. Und das muss man sich so vorstellen, wie ein Navigationssystem im Auto. Da ist also eine komplette Straße, ein kompletter Straßenatlas von Deutschland gespeichert, wobei also eingeschränkt auf die Autobahnen oder auf die mautpflichtigen Strecken. Da sind also die Geokoordinaten dieser Straßen eingetragen. Wenn also jetzt ein LKW mit so einer Onboard-Unit auf eine Autobahn rauffährt, dann gehen entsprechend die Geokoordinaten werden über das GPS-System, das ist also das Global Positioning System der amerikanischen Armee, die also eigentlich für Verteidigungszwecke mal ursprünglich entworfen wurde, aber auch zivil genutzt wird, geben also dann die Koordinaten, oder andersrum, also nicht die Satelliten geben das System ab, sondern die Satelliten senden Positionssignale aus und die Onboard-Unit selbst liest die dann ein. Also die Onboard-Unit kommuniziert im Prinzip nicht mit dem Satelliten, sondern die empfängt nur Satellitensignale, spezielle Satellitensignale. Das wird dann über spezielles Zeitverhalten, werden dann die Koordinaten ausgerechnet, wo sich das Fahrzeug befindet. Wenn also so ein LKW auf einer Autobahn auffährt, rauffährt, dann werden da die Koordinaten in der Onboard-Unit sozusagen als erkannt, als Beginn mautpflichtige Strecke. Und dann fängt diese Onboard-Unit an zu zählen. Das heißt also, da wird dann jeder gefahrene Kilometer, wird dann berechnet anhand dieser Geokoordinaten. Und es wird gleichzeitig auch noch mit einem Tachosignal, mit einem elektronischen Tachosignal von dem LKW verglichen. Das heißt also, so eine Geschichten, wie auch im Fernsehen mal zu sehen waren, über so einen sogenannten GPS-Jammer. Es sind Störgeräte für GPS, für dieses GPS-Signal, machen da nicht wirklich Sinn. Weil ich müsste das, wenn, dann müsste ich dem LKW praktisch auf der ganzen Strecke hinterherfahren mit diesem Störsender und die ganze Zeit sein Signal stören. Wobei, also dann wird die Autobahnauffahrt als solche nicht erkannt. So, und in dem Moment, wo das Signal einmal weg ist, wird natürlich trotzdem dann dieser Zähler gestartet und mit dem Tachosignal immer verglichen. Und außerdem zeigt auch diese Onboard-Unit an, dass das Gerät keine Maut berechnet. Und in dem Moment ist der Fahrer verpflichtet, von der Autobahn abzufahren und sich dann manuell einzubuchen. Das heißt also, diese GPS-Jammer sind da in dem Zusammenhang wenig sinnvoll. So, dazu kommt dazu, dass sie den Funkbereich, den GPS-Bereich, im Umkreis von ein paar Kilometern stören. Das heißt also auch möglicherweise irgendwelche Sportflieger sind davon betroffen, die dann irgendwie einen falschen Flughafen ansteuern oder gegen irgendeinen Fernsehturm fliegen. Das ist also nicht so witzig. Das ist also eigentlich so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, mit so einem GPS-Jammer dann loszuziehen, um das Mautsystem zu stören, weil ich müsste es, wenn, damit es effektiv ist, komplett flächendeckend machen. Insofern ist es also da eigentlich fehl am Platz. Diese Onboard-Unit sagt dann auch dieser Kontrollbrücke, das heißt also, es gibt ungefähr 300 Kontrollbrücken auf deutschen Autobahnen. Es meldet sich dann bei dieser Onboard-Unit, die Onboard-Unit meldet sich bei der Kontrollbrücke per Infrarot. Das heißt also, wenn der LKW auf so eine Kontrollbrücke zufährt, wird er per Infrarot aufgefordert, sich zu identifizieren. Und dann durch die Windschutzscheibe durch meldet sich das Gerät per Infrarot und sagt, ja, hier ist alles okay, hier wird die Maut berechnet, ich bin LKW so und so. Und bei mir wird die Maut entrichtet und ist alles okay und dann passiert nichts weiter. Und nach der Fahrt sendet diese Onboard-Unit dann die angefallenen Gebühren per Kurzmitteilung, per SMS an die Abrechnungszentrale. So, und das System ist eigentlich so ganz gut, weil diese Onboard-Units sind quasi ein Datenschutzfeature. Also es mag ein bisschen seltsam klingen, aber es ist eigentlich total sinnvoll, wenn die Onboard-Unit autonom die Strecke berechnet und dann ohne Streckendaten, sondern nur die tatsächlichen gefahrenen Kilometer auch fast anonym, also geht natürlich nicht ganz anonym, weil das Kennzeichen muss ja für die Abrechnung auch übermittelt werden von dem LKW, aber die tatsächlich gefahrene Strecke wird nicht mit übermittelt, sondern es wird wirklich nur die aufsummierten Kilometer werden übermittelt. Und insofern ist diese Onboard-Unit von der Idee her schon mal ein sehr guter Beitrag zur Datensparsamkeit dabei. So eine Onboard-Unit sieht in etwa so aus, das ist also, hat Autoradio-Format, ist ursprünglich von der Berliner Firma Elcom, unter dem Namen E-Trip, was auch immer die da gerade gehabt haben, entwickelt worden und wird von der Firma Grundig, zumindest von dem, was davon noch übrig ist, derzeit gebaut, entwickelt, wobei die auch die eigentliche Produktion der Innenleben wieder an Siemens abgegeben haben. Also das ist auch ein bisschen komplexes Vertragswerk, was die da haben, also wer was an wen liefert und warum. Dazu kommen noch die erste Software für das Gerät wurde von der Firma OMP aus Paderborn geliefert, was halt auch eine Firma war, wo der Dr. Rummel, der erste Geschäftsführer von Toll Collect, mit dem Aufsichtsrat saß, zufälligerweise natürlich. Und das hat also eigentlich bei allen Beteiligten großes Kopfschütteln ausgelöst, weil die Firma vorher nie in dem Bereich irgendwas gemacht hatte. Und es ist jetzt auch eigentlich schuld daran gewesen, dass das ganze System an der Stelle ist, wo es jetzt ist, nämlich ziemlich am Boden. Und deswegen ist Siemens gefragt worden, ob sie nicht die Software nochmal komplett neu machen wollen. Die Firma Grundig verkauft dieses Gerät auch als Fahrtenschreiber, als elektronischer Fahrtenschreiber, wie er ab nächstes Jahr für alle LKW in der EU vorgeschrieben sind. Da ist ja noch ein Drucker drin, anstelle der, oder plus der Chipcard ist ja noch ein Drucker drin. Und das ist eigentlich ein recht universelles Gerät. Also das sieht man an den technischen Daten. Da ist also so ein GPS-Empfänger drin für diese Satellitennavigation. Es ist ein GSM, ein GPS-Gerät drin, also im Prinzip ein Handy. Es hat ja ausreichend Flash und RAM-Speicher und ganz gute CPU und kann eigentlich so alle Dinge, die man sich von so einem kleinen mobilen Computer wünscht. Und ist damit universell einsetzbar, sowohl als Onboard-Unit als auch als Fahrtenschreiber. Und könnte im Prinzip auch ja, als Multimedia-Terminal oder was auch immer in einem LKW genutzt werden. Also das wird auch angeboten, dieses Gerät als Basiseinheit für irgendwelche Unterhaltungselektroniksteuerung im Fahrzeug zu verwenden oder sogar als Zentralcomputer, was auch immer das sein mag, in einem Auto, was dann da angeschlossen werden kann. Also es ist auch ein CAN-Bus zum Beispiel dran, der in der Automobiltechnik sehr verbreitet ist, wo dann Statusdaten von Sensoren, wo das Bremssystem drüber gesteuert wird, Airbags und so weiter, kann damit alles gesteuert werden oder abgefragt werden entsprechend. Die Firma Daimler Chrysler hat diese ganze Sache nicht ganz uneigennützig gemacht. So ein bisschen hinter vorgehaltener Hand sagt man, dass sie das eigentlich nur ja, so nebenbei ein bisschen machen, dieses Mautgeschäft, so, weil das eigentliche Geld soll über Verkehrstelematik kommen, das heißt über Flottenmanagement, wo also Speditionen angeboten wird, über die Daten, die anhand dieser Onboard-Units, der Streckendaten, der Mautdaten gewonnen wird, ihre komplette Logistik zu planen. Das heißt also, die Spedition kann in Echtzeit abfragen, wo die Fahrzeuge sind. Es können auch Verbrauchswerte über, genau zum Beispiel über diesen CAN-Bus, können auch Verbrauchswerte abgefragt werden. Es können die Lenkzeiten überwacht werden. Der Fahrer kann wirklich auf den Meter, fast auf den Meter genau angepeilt werden. Und der gesamte Logistikvorgang der Firma kann damit optimiert werden. Und es macht halt die Firma Daimler Chrysler Services Mobility Management, die genau unter diesem Projektnamen Truckmatics so ein System anbietet. Dieses System war schon viel früher da, vor der Maut. Und mit dem Maut kam im Prinzip für Daimler Chrysler die große Gelegenheit, da jetzt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sich die Entwicklung von diesem Telematiksystem dann auch von der Bundesregierung bzw. von der Volkswirtschaft hier in Deutschland bezahlen zu lassen durch die LKW-Maut. Es gibt diese Kontrollbrücken, davon haben wir geplant, gibt es ungefähr 300 Stück. In der Realität ist ich glaube im Dezember ist ungefähr die 150. Brücke aufgestellt worden. Es dürfen jetzt also ungefähr 180 bis 200 Brücken sein, die auf deutschen Autobahnen stehen. Hersteller dieser Brücken ist die Firma Vitronic. Das ist ein Spezialist in Bilderkennung und Datenerfassung, also Videodatenerfassung und Umrechnung. Da erzähle ich Ihnen später noch ein bisschen was zu. Und diese Kontrollbrücken kontrollieren per Infrarotkommunikation die Entrichtung der Mautpflicht. Das heißt also, wenn jetzt ein LKW wirklich auf diese Brücke zufährt, dann wird per einer Infrarotdatenverbindung, das ist also nicht IRDA-Protokoll, aber ein ähnliches Protokoll, wird dann mit dem LKW gesprochen, also mit der Onboard-Unit im LKW. Und dann wird oder dann identifiziert sich oder gibt die Onboard-Unit ein Okay an die Station, an diese Mautbrücke oder Kontrollbrücke. Und dann passiert nichts weiter. Und die Kontrollbrücken sind dann auch an die Toll-Collect-Zentrale angebunden per Datenleitung, wo dann entsprechende auch Statusmeldungen und irgendwelche Steuermeldungen abgegeben werden können. Das wird dann später noch in einem anderen Zusammenhang interessant. Schauen, wie es weitergeht. Vitronic. Genau. Also Vitronic macht diese Kennzeichenerkennung. Und man muss sich das so vorstellen, dass der LKW, könnt ihr es mal an einem Gesamtbild sehen hier. So sieht also eine Kontrollbrücke aus und wir haben da verschiedene Elemente. Also es sind vor allem die Infrarot-Kommunikationsteile zu sehen. Das ist in dem unteren Fenster ist es ein bisschen, ja, es ist hier schlecht zu sehen, ich schaue mal. Hier oben in dem rechten Fenster, das ist so ein Infrarot-Sender oder ein Infrarot-Kommunikationsteil, was so sehr leistungsstark ist, was natürlich auch bei Tageslicht oder bei Regen dann funktionieren muss. Da wird also die Infrarot-Datenverbindung aufgebaut mit dem LKW, wenn er sich nähert. Gleichzeitig aber wird auch ein Foto von dem LKW gemacht. Es wird also erstmal von allen Spuren ein Übersichtsbild gemacht und die sich bewegenden Elemente werden erfasst. Und es werden also von allen Fahrzeugen, die sich nähern, das ist interessant, wird eine Aufnahme gemacht, die dann von, wenn der LKW unter der Mautbrücke durchfährt, von diesen, das sind diese Hörner, die da unten zu sehen sind, diese zwei Stück, wird er dann per Laser vermessen, dreidimensional. Also die zwei Dimensionen ist halt die eine von oben, eine von der Seite und die dritte ist die während der Durchfahrt. Das heißt, Sie können also während der Durchfahrt durch die Brücke von dem Fahrzeug, was durchfährt, ein komplett dreidimensionales Modell machen, was dann gegen Konstruktionszeichnungen von LKW-Herstellern abgeglichen wird. Das heißt, also das ist komisch, aber die Technik funktioniert. Die ist wahrscheinlich so das, was an diesem ganzen System als allerbestes funktioniert. Und das dient dazu, die LKWs von PKWs zu unterscheiden. So, jetzt ist aber so, man sieht es oben, die Kameras, die die Kennzeichen erfassen sollen, um dann irgendwelche Mautpreller, irgendwelche Fahrzeuge, die jetzt nicht die Maut entrichtet haben, dann rauszustellen. Das heißt also, die Kameras sind nach vorne gerichtet in Fahrtrichtung und die Vermessung findet unter der Brücke statt. Logischer Schluss daraus ist, die Bilder müssen, also es muss jedes Fahrzeug erkannt werden, weil erst wenn das Fahrzeug unter die Brücke durch ist, kann festgestellt werden, ob das Fahrzeug mautpflichtig ist oder nicht. So, das heißt also, das ist irgendwie der große oder ein großer Aufhänger der ganzen Geschichte. Das heißt, das System ist so leistungsfähig, dass wirklich sämtliche durchfahrenden Fahrzeuge erkannt werden müssen, erstmal aufgenommen werden, im Speicher gehalten werden für eine, naja, was ist das, eine Sekunde ungefähr, je nach Geschwindigkeit. Und dann bei der Durchfahrt, entsprechend dem 3D-Modell, wird dann ausgewertet, ob das Fahrzeug überhaupt mautpflichtig ist oder nicht. Und dann wird mit anhand der gespeicherten Daten oder der Kommunikationsdaten mit der Onboard-Unit entschieden, ob das Fahrzeug die Maut bezahlt hat oder nicht. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann werden die Daten, die Kennzeichendaten, die erkannt worden sind, an die Zentrale geschickt und da wird dann nochmal abgeglichen, ob das Fahrzeug sich manuell oder per Internet oder an so einem Terminal eingebucht hat. Wenn dann immer noch kein Treffer zustande kam, wird ein Bußgeldbescheid rausgeschickt, weil das heißt, dann hat sich das Fahrzeug der Mautpflicht entzogen, ist also ein sogenannter Mautpreller, Schwarzfahrer, wie auch immer. Und dann gibt es ein Bußgeldbescheid entsprechend. Oder eben, wenn zufällig ein mobiles Kontrollteam in der Nähe ist, kann auch das aktiviert werden, dass die dann entsprechend den LKW sich rausholen und ausleiten und da gleich abkassieren. Was irgendwie vor allem bei ausländischen LKWs natürlich von Vorteil ist, weil die dann keine, also die sind dann auch nicht verfolgbar. Ja, ich
findet ein Abgleich statt zwischen dem Kennzeichen und der Kommunikation der Onboard-Unit?
Ja, also die Onboard-Unit sagt, welches Kennzeichen, auf welches Kennzeichen sie registriert ist und dann muss ja entsprechend, also dann wird es sozusagen gleich an Ort und Stelle wird das entschieden.
Das Kennzeichen. Ja, Moment. Macht das Spaß, wenn da gerade Stau ist? Und wenn ein Parkplatz unten drunter, der LKW? Also schaltet sich dann in dem Moment ab, die Erfassung?
Die Kennzeichenerfassung oder also die Bilderkennung für das Kennzeichen und die Kommunikation mit der Onboard-Unit sind ungefähr im gleichen Moment.
Ja, dass sie dann vielleicht nicht mehr funktionieren und dass dann alle LKWs während des Staus die Onboard-Unit ausschalten, weil sie wissen, dass die sowieso nicht gehen, die Erfassung.
Nee, das geht nicht. Also die ist nicht einfach ausschaltbar. So, und wenn, dann gibt's halt wenn sie sich nicht meldet, dann gibt es halt ein Bußgeldbescheid. Also der Fahrer ist dann der Dumme in dem Fall. Deswegen macht er das nicht.
Das Kennzeichen raus. Das Ding, die noch holt, Kommunikation raus.
Nee, das Kennzeichen wird über die Bilderkennung geholt. Also da ist eine Schrifterkennung drin und die funktioniert auch sehr gut. So.
Und also im Staufall, wenn die Fahrzeuge sehr dicht aufeinander fahren, dann kann ich mir vorstellen, wenn vorher LKW mit hochplane und der nächste LKW 1-2 Meter hinterher, wie die so gerne fahren.
Ja, also entscheidend ist, das System ist ja auch nicht zur Mautberechnung, sondern nur zur Kontrolle. Also wenn mal eine von den 300 Mautbrücken aus wegen eines Staus irgendwie gerade nicht funktioniert, dann ist das kein Drama. Also dann haben zwar alle LKW-Fahrer, die jetzt nicht bezahlt haben und da vorbeifahren, haben dann vielleicht Glück in dem Moment. Aber es dient ja nicht zur Mauterhebung, sondern wirklich nur zur Kontrolle. Die Mauterhebung findet über die Onboard-Unit statt oder über die manuelle Einbuchung. Die Mautbrücke selbst mit der Infrarot kommuniziert mit der Onboard-Unit über Infrarot, über ein Infrarotsignal. Sind wir mal kurz erstmal da hinten? Ja. Nee, eine Geschwindigkeitsmessung kann deswegen nicht drin sein, weil nur, oder also könnte schon drin sein, aber funktioniert deshalb nicht, weil das auch nur Videokameras sind, das ist nicht geeichtes System. Die ist dafür nicht geeignet. Bei der Durchfahrt. Naja, gut, also klar, dann kommt natürlich im Zweifelsfall ein gestrecktes Bild raus. Aber Die Länge ist aber auch nicht so egal, sondern es geht eigentlich mehr um die, also ich kann damit die Achszahl berechnen anhand von irgendwelchen Formen und das geht schon.
Die Kennzeichenerkennung wird die erst ausgelöst, wenn das Fahrzeug die Brücke passiert hat, oder wird die schon im Zeitpunkt der Aufnahme, zwischen Aufnahme und Identifizierung als LKW ausgelöst?
Ja, das ist ein großer Streitpunkt mit der Firma Vitronic. Wir haben ja, also nochmal kurz zur Firma Vitronic, das wird auch in anderen Zusammenhängen noch interessant. Die Firma Vitronic baut also solche Kennzeichenerkennungssysteme vor allem. Sie bieten auch zum Beispiel an einen Roboter, der durch Parkhäuser fährt und da Dauerparker identifiziert. Und so eine Sachen, die sind auch für einen Feldversuch verantwortlich am Grenzübergang in Weidhaus, wo also alle Fahrzeuge, die nach Deutschland einreisen wollen, automatisch erstmal abgeglichen werden. Und da sind also da ist halt so eine Infrarot-Blitzbeleuchtung drin. Und sind halt spezielle Kameras, die hochauflösend sind, damit sie die Kennzeichen auch lesen können. Die machen es so, dass sie eine aktuelle Fahndungsdatenbank per CD-ROM in die Systeme einbringen. Das heißt, sie brauchen keine Online-Verbindung, es müssen keine Online-Abfragen gemacht werden, sondern das ist auch datenschutzrechtlich natürlich einfacher, weil ich damit keine Protokolldaten erzeugen muss, sondern ich kann die Sachen direkt da vor Ort in der Station verarbeiten. Ist natürlich nicht immer sehr up-to-date, aber...
Ich hatte nach der Montrobe gefragt. Ist es jetzt so, dass nur von den LKW die Kennzeichen erfasst werden?
Nee, es müssen natürlich von allen Fahrzeugen die Kennzeichen erfasst werden, weil ich ja erst bei der Durchfahrt durch die Brücke entscheiden kann, ob es ein PKW ist oder ein LKW.
Ich sage mal andersrum, die Berechnung der Kennzeichen, die Erfassung der Kennzeichen aus dem erstellten Kamerabild, erfolgt die vorher oder nachher? Mit anderen Worten, fallen die Daten der PKW, die Kennzeichendaten der PKW ohnehin an? Oder ist noch ein zusätzlicher Aufwand erforderlich, um sie anfangen zu
lassen? Tja, das kann uns die Firma Vitronic sagen. Die Firma Vitronic sagt, dass es so ist, dass bei den LKW-Mautbrücken die Kennzeichenerkennung selbst, also die Umwandlung der Fotografie des Bildes in die Schrift des Kennzeichens erst dann erfolgt, wenn festgestellt wird, dass es sich um einen LKW handelt. So, das ist für die Mautbrücken derzeit offen, also laut der Firma Vitronic, laut des Geschäftsführers der Firma Vitronic, der aktuelle Stand. So, wir können es nicht nachprüfen, ich lasse es einfach mal so stehen, am Grenzübergang Weidhaus, wo die Polizei so eine Sachen einsetzt, da wird dann nicht nach LKW, nach PKW unterschieden, sondern da wird dann das Kennzeichen gleich umgewandelt. Also letztendlich ist es eine Kleinigkeit, also es ist irgendwie in der Software wirklich eine Zeile, die geändert werden muss oder so. Es ist so minimal, dass es möglicherweise auch über eine Fernwartungsgeschichte dann geändert werden könnte. Also als Software wäre es jetzt nicht weiter kompliziert. Also für die Software ist es egal, ob jetzt jedes Fahrzeug erkannt wird oder nur LKW.
Also de facto lassen sich, wenn ich nochmal einhaken darf, die Mautbrücken in gleicher Art und Weise verwenden wie die automatische Grenzfahndung am Übergang Weidhaus.
Technisch auf jeden Fall, ja.
Gibt es irgendeine Kontrollinstanz, die dann prüft, ob die Software wirklich nur das macht, was gefordert wird?
So direkt nein. Das ganze System steht natürlich unter der Aufsicht des Bundesdatenschutzbeauftragten, auch der Landesdatenschutzbeauftragten. Allerdings haben wir hier auch ein Zitat von Dr. Joachim Jakob aus dem August 2003. Hier ist es auch nochmal genau geklärt. Also wenn die Abmessung ergibt, dass es sich um kein mautpflichtiges Fahrzeug handelt, werden die Daten des Fahrzeuges unmittelbar nach der automatisierten Prüfung wieder gelöscht. Die Speicherdauer bewegt sich dabei im Sekundenbereich. Eine nachhaltige systemseitige Erfassung der Fahrzeuge erfolgt nicht. Eine Individualisierung der Fahrzeuge ist möglich.
Was? Dort steht es nicht möglich. Dort steht es nicht möglich. Ist es möglich oder
nicht? Ist nicht möglich, Entschuldigung.
Ist nicht möglich. Das würde aber dem widersprechen, was das hier war, dass die Diskussion war.
Richtig. Also, ja. So, mal schauen. Wir haben hier, das sind übrigens diese Mautterminals, das kann man wahrscheinlich von hinten kaum lesen. Da werden die Tankstellenbesucher darauf hingewiesen, dass das kein Geldautomat ist und man da kein Geld rausbekommt.
Hab ich jetzt das Video gelesen?
Wir haben also hier diese Kameras, das sind also, wie man da oben ein bisschen sehen kann, das sind also handelsübliche, oder also nicht handelsübliche, aber halt sehr gute hochauflösende CCD-Kameras, also auch nichts Spezielles, die da im Stativ drinne stehen. Und hier diese Brücke insgesamt. Wir haben also für jede Spur haben wir zwei Kameras, die Fahrzeuge, die Kennzeichen erfassen, plus Kameras, die ein Übersichtsbild erstellen, damit sich die Software dann optimierte die Kennzeichen selbst raussuchen kann aus den fahrenden Fahrzeugen. Und rechts auf dem Bild, das sieht man nicht, ist ein kleiner Container, ein kleines Häuschen, wo dann die eigentliche Kennzeichenerkennung eingebaut ist. Da sind dann PCs damit.
Ich würde mal interessieren, inwieweit diese Infrarotkommunikation sozusagen wasserdicht abgesichert ist, dass also auch diese Onboard-Units fälschungssicher wären.
Also es ist so, dass die zumindest das technische Konzept des ganzen Mautsystems sieht für alle Schnittstellen, für alle Kommunikationsschnittstellen kryptografische Absicherung vor. Das heißt also, alle Nachrichten, die durch das System gehen und also das System verlassen, beziehungsweise wo jetzt zum Beispiel die Onboard-Units per SMS oder per Datendienst oder auch die Onboard-Units mit der Mautbrücke kommunizieren, sind verschlüsselt und signiert. Und ist auch nach einem System, was zum derzeitigen Stand der Technik noch sicher ist und auch für die nächste Zeit noch sicher sein wird.
Ein typischer Fall wäre ja sozusagen, ich breche den LKW auf und klaue es und baue es bei mir ein. Würde man das mitkriegen?
Na, der LKW-Fahrer würde das wahrscheinlich schon mitkriegen und würde dann und würde das Gerät entsperren und vermutlich taucht es dann auch irgendwie mit einem entsprechenden Warnsignal auf, dass dann eine gestohlene Onboard-Unit unterwegs ist, wenn sie nicht schon ohnehin einfach abgeschaltet ist. Also wahrscheinlich wird sie denn, ich weiß nicht, vielleicht wenn sie
aber theoretisch der Sache widersprechen, dass die Mautbrücken nichts über die registrierten Fahrzeuge wissen. Also sonst könnten sie ja sozusagen auch keine Überprüfung machen, welche Onboard-Units jetzt gültig sind und welche nicht gültig sind. Oder das Kennzeichen müsste sozusagen mit signiert werden. Das heißt, ich müsste irgendwo, was weiß ich, das dort zum CA schicken und dann mir halt meinen Schlüssel holen.
Die Onboard-Unit spricht natürlich verschlüsselt mit dem, also spricht verschlüsselt und signiert mit der Mautbrücke. Da ist also ein Shared Key, der in den Systemen drin ist, in den Onboard-Units. Und damit kann die Mautbrücke zumindest feststellen, dass die Onboard-Unit eine echte Onboard-Unit ist. So, also ich kann also nicht so eine Onboard-Unit komplett nachbauen entsprechend.
Eine Frage, diese Brücken sind alle mit einem Rechenzentrum verbunden?
Die sind mit einem Rechenzentrum verbunden, allerdings recht schmalbandig. Das heißt, es passiert auch, dass, also zumindest wird vorgesehen, dass nicht alle Kennzeichen erkannt werden können, also gerade bei irgendwelchen kryptischen ausländischen Kennzeichen, die Schrifterkennung nicht lesen kann und trotzdem festgestellt wird, dass der LKW nicht bezahlt hat, kann auch das Kennzeichenbild langsam, also es geht da in Größenordnung um 64, 128 Kbit, also ein oder zwei ISDN-Leitungen, wie die Mautbrücken angebunden sind, kann das Bild dann an die Zentrale übertragen werden und wird da manuell ausgewertet. Die Bilder werden im laufenden Betrieb nur da an der Brücke verarbeitet. Die werden nicht an die Zentrale übertragen und das geht ja auch gar nicht von der Bandbreite her über die Leitung. So, ich schaue mal kurz, ob wir nichts vergessen haben. Es gibt neben der Firma Vitronic gibt es auch noch die Firma, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt sie? Egal, die macht eine Firma Produkt CatchCan. Das ist eine eher für den mobilen Einsatz eine Kennzeichenerkennung, die also so ähnlich wie eine mobile Radarkontrolle, mobile Geschwindigkeitskontrolle im Auto aufgebaut werden kann. Und es ist also hier so ein Screenshot davon, wie dann also ein Auto, was da in den Bereich kommt, in den Bildbereich kommt, da wird dann, also mit diesen grünen Punkten wird dann irgendwie, da wird dann angezeigt, wo das Kennzeichen gesucht wird. Und das ist also auch, was in mehreren Feldversuchen von der Polizei eingesetzt wurde, bei mobilen Kontrollen, Kennzeichenkontrollen. Das ist also, weiß nicht, wer da mal nach googeln will, das ist also CatchCan, stimmt, das ist Abkürzung für Catch-Kennzeichen und ist also ein anderes und ist ein anderes Produkt neben der Firma Vitronic, die sich halt vor allem auf diese Mautbrücken spezialisiert hat. So, wir haben jetzt hier diese Geräte, wir haben den Geldautomaten, wir haben den Joachim Jakob. Ja, nachdem diese Geschichte mit der LKW-Maut ein bisschen hochgekocht ist und auch irgendwie klar wurde, dass da so einige Sachen im Argen sind, gab es dann einen Aufruf der Bürgerrechtler, das war so Spätherbst 2003, wo dann unter anderem auch der CCC und auch die anderen in der Big Brother Award Jury vertretenen Bürgerrechtsorganisationen gesagt haben, dass das also da alles nicht so toll ist. Und wir haben da dann mal den Verdacht aufgebracht, dass also die Firma Toll Collect ausgewählt wurde, weil nämlich genau nur die Firma Toll Collect diese Mautbrücken, diese Kontrollbrücken mit der eingesetzten Technik verwendet. Also es gibt die Firma Fehler, die hat also auf ein anderes System gesetzt, was also in der Hinsicht weniger problematisch ist, wo also weniger Chancen für den Staat oder für den Betreiber bestehen, dieses System auf eine Vollüberwachung umzuschalten. Das ist natürlich jetzt so, ich kann im Prinzip sämtliche Kennzeichen, kann die zwischenspeichern, ich kann aber auch irgendwelche Fahndungslisten in diese Mautbrücken eingeben, die dann automatisch dann sich zurückmelden. Es gibt diesen sogenannten Begriff der Einzelerhebung, der in einem technischen Konzept vorgesehen ist, wo ich also bundesweit bis zu 50 Kennzeichen als sogenannte Trigger für eine Datenbank, also Auslösevorgänge in diese Mautbrücken speichern kann. Das heißt also, wenn ein Kennzeichen mit diesem zur Einzelerhebung vorgesehenen Kennzeichen vorbeikommt, das ist eigentlich gedacht für LKWs natürlich, dann kann ich die Mautbrücke dazu veranlassen, dann eine Meldung an die Zentrale abzugeben. Ich weiß dann, wo die Mautbrücke ist. Ich weiß also damit, wo das Kennzeichen vorbeigekommen ist. Dieses Jahr war der CCC anlässlich der CeBIT auf einem Standbesuch der Firma Vitronic. Die haben also da ausgestellt und haben ihr Kennzeichenerkennungssystem da vorgestellt und präsentiert. Wir haben also gesagt, wir gehen dahin. Die haben dieses Jahr einen Preis gekriegt. Das ist also ein Preis, der jedes Jahr auf der CeBIT vergeben wird an Firmen, die sich also besonders bemüht haben um die Verletzung des Datenschutzes oder langfristig die Privatsphäre verletzen können oder verletzt haben oder einfach auch nur Mist bauen, indem sie irgendwelche technisch totalen Unfug auf den Markt bringen und den Leuten das verkaufen als die tolle Errungenschaft. Wir haben also gesagt, dass die automatische Erfassung und Weiterverarbeitung von Autokennzeichen neue Qualität erreicht hat, weil nämlich nicht mehr Menschen die Menschen beobachten, sondern Maschinen beobachten Menschen. Das heißt, also es sind keine Polizisten mehr, keine Kontrollteams mehr unterwegs, sondern der gesamte Autoverkehr wird im Prinzip von Maschinen überwacht. Und wir sehen das Ganze auch noch ein bisschen weiter als nur Autokennzeichen, weil mittlerweile auch schon weil mittlerweile Softwaresysteme auf dem Markt sind, die Gesichter erkennen. Es sind Systeme auf dem Markt, die Bewegungsabläufe erkennen. Also das gab es ein schönes Beispiel, dass eine Firma, ich glaube in England war das, hat eine Software entwickelt, die mit Kameras, die auf Parkplätzen, auf Autoparkplätzen ausgerichtet sind und da anhand der Bewegungsabläufe von Personen erkennen sollen, ob jetzt jemand unterwegs ist, um da irgendwie Autos zu knacken. So wie auch immer das funktioniert, was für Systeme sie haben, aber es ist auf jeden Fall eine neue Qualität. Bisher war immer dieses Argument der Leuten, die sich jetzt nicht für Videoüberwachung so interessiert haben oder die gesagt haben, so naja, es ist ja alles nicht so schlimm, weil den ganzen Datenmüll guckt sich ja eh niemand an. Sollen sie doch überall Kameras aufbauen? Stört mich nicht, es guckt sich ja sowieso niemand an. Mit den technischen Systemen, die da jetzt entwickelt werden, die Gesichter erkennen, die Personen erkennen können, die Bewegungsabläufe oder auch Autokennzeichen erkennen, hat das Ganze eine neue Qualität bekommen, weil damit dann eine komplette flächendeckende Überwachung der Menschheit oder deren Bewegungsabläufe möglich ist. Und eben nicht mehr Menschen da sitzen müssen, den ganzen Tag auf dem Bildschirm schauen, irgendwelche Sachen übersehen, sondern alles automatisiert abläuft. Und damit wird auf jeden Fall auch der Bewegungsablauf von Menschen beeinflusst, wenn sie wissen, dass sie den ganzen Tag komplett nicht nur von Menschen, sondern auch noch von Maschinen überwachen, die wirklich pinglich genau jeden Fehler, in Anführungszeichen Fehler im Verhalten erkennen und den dann melden. Rechtliche Grundlage hat das Ganze, also die ganze Erfassung und die ganze Kontrolle. Das ist vorgesehen im Autobahnmautgesetz. Das ist also extra für diesen Zweck erlassen worden und findet sich auch wieder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Toll Collect. Da steht also drin, dass das Bild des Fahrzeuges, Name der Person, die das Motorfahrzeug führt, wer auch immer das System an diesen Namen kommen soll, Ort und Zeit der mautpflichtigen Benutzung der Straße und das Kennzeichen des Fahrzeuges werden übermittelt. Und das Interessante ist auch, dass sie zur Kontrolle der Daten, das heißt also, der Auftraggeber des Ganzen ist das Bundesamt für Güterverkehr, das ist also eine Bundesbehörde, die beauftragt die Firma Toll Collect mit der Erhebung der Lkw-Maut. So, und dieses Bundesamt kann jetzt oder wird jetzt die Firma Toll Collect überwachen. Und damit die also ihre Gebühren richtig erheben und die Gebühren, die sie einnehmen, auch richtig an den Bund abführen. Und dazu gibt es sogenannte Kontrollschnittstelle. Und über diese Kontrollschnittstelle kann dann das BAG, das Bundesamt für Güterverkehr, dann auch auf die Datenbestände von Toll Collect zugreifen. Und Toll Collect muss dann auch diese genannten Daten übermitteln. Und für diese Daten gelten interessanterweise nochmal verlängerte Speicherfristen. Das heißt also, diese Daten, nämlich Bild, Name, Ort und Zeit, Kennzeichen, können beim Auto, beim Bundesamt für Güterverkehr bis zu 4 Jahre gespeichert werden für Kontrollzwecke. Das ist also eine kleine Begriffsverwirrung, die da im Autobahnmautgesetz stattfindet. Da liest sich das eigentlich alles ganz harmlos, was die Speicherfristen angeht. Tatsächlich ist es aber so, dass zwar nicht der Betreiber die Sachen lange speichert, aber dass das Bundesamt für Güterverkehr relativ lange diese Sachen speichern kann. Und auch speichert für Kontrollzwecke, damit genau die Daten dann, die Bezahldaten, die Toll Collect an den Bund meldet, das Geld, was Toll Collect überweist, dann überwacht werden kann, kontrolliert werden kann.
Ich finde es gerade spaßig mit dem Namen irgendwie. Jetzt so aufgrund der EU-Erweiterung werden wahrscheinlich irgendwie lustige Namen darunter sein, die vielleicht mit dem Datensatz nicht angezeigt werden können. Ich weiß nicht, weißt du, ob die irgendwie ISO 89951 nehmen oder ob die mit 8 schon nehmen oder sonst wie auch immer?
Nee, also die. Ja. Also das mit dem Namen der Person, die das Motorfahrzeug führt, das, also es bezieht sich dann nicht auf die automatische Kontrolle, sondern ist dann in der Regel nur, wenn ein Missbrauch festgestellt wurde, also das nicht bezahlt wurde, wenn ein Mautpreller ausgeleitet wurde, das heißt also von der Autobahn rausgeholt wurde und dann als Fahrer festgestellt wurde. Also nur dann darf das, also nur dann kann der Name überhaupt festgestellt werden kann. So, das ist in der Datenbank gespeichert und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Encoding-Probleme gibt. Da werden die sich schon Gedanken gemacht haben, im Zweifelsfall. Die Sachen sind im Rechenzentrum in der Nähe von München untergebracht. Da ist das alles zentral gespeichert. Und ich mach mal kurz.
Nee, ich kontrolliere dann auch nicht Sonderrechte. Ich meine, normalerweise kontrolliert der Zoll oder sowas. Jetzt LKWs an sich, aber für die Maut. Wenn es da Kontrolleure gibt, die zu Toll Collect oder was gehören?
Nee. Ja, also das ist eine neue Form der Public-Private Partnership, wie man so schön sagt, dass also ein Unternehmen einen hoheitlichen Auftrag bekommt. Das heißt also, die Firma Toll Collect wird hoheitlich ermächtigt, die Gebühren festzustellen, die Maut festzustellen, auch die Gebühren einzuziehen und dann entsprechend auch Kontrollen vorzunehmen, wobei das sind also graue Transporter, die dann durch die Gegend fahren, die sind vom BAG. Das heißt, es sind vor allem, also Mitarbeiter sind viele neu eingestellt worden, sind aber auch viele, die LKWs allgemein kontrollieren. Das heißt, die können dann in dem Zusammenhang bei so einer Kontrolle nach diesen Mautgeschichten, können sie dann zum Beispiel auch gleich nach dem Fahrtenschreiber gucken oder nach abgefahrenen Reifen oder sowas. So, die werden auch zusammen mit dem Zoll gemacht. Der Zoll ist übrigens auch Datenempfänger von diesen Daten. Der Zoll kann entsprechend den Umfang des Mautgesetzes auch da auf Daten von Toll Collect zugreifen. Das heißt, laut Autobahnmautgesetz kann an den Zoll, zu Zwecken der Zollfahndung, können auch die Daten geschickt werden. Also das ein beliebtes Beispiel ist, es sind irgendwie die Schweinehälften, die im LKW nach Portugal gefahren werden, um dann auf dem Hinweg Subventionen zu kriegen. Dann werden sie da geräuchert und dann gehen sie zurück, kriegen nochmal Subventionen und das Ganze macht dann der LKW einen Monat lang, bis die Schweinehälften halt irgendwie vergammelt sind und fährt halt jedes Mal. Speditionen haben gesagt, dass sie sich den Weg eigentlich sparen können, weil es reicht, wenn sie die Fahrten auf dem Papier gemacht haben und der Zoll kann dann bei der Subventionsüberwachung, wenn sie halt feststellen wollen, okay, den gucken wir uns jetzt mal genauer an, die Firma, kann sie natürlich anhand der Mautdaten feststellen, ob der überhaupt in die Nähe von der Grenze gefahren ist. Und oder ob ihnen da Bären aufgebunden wird. Also der Zoll ist da eigentlich auch schon ganz gierig auf die Daten und weiß zwar noch nicht so richtig, was er da für einen Schatz in der Hand hat, aber wenn er gelernt hat, die Daten zu nutzen, werden die das auch ganz kräftig machen.
War das jetzt richtig, dass der rückwirkend diese Daten auch kriegt? Weil eigentlich hatte ich ja so verstanden, dass per SMS nur anonym übermittelt wird, Fahrtstrecke, aber nicht, wohin er gefahren ist.
Richtig, bei den Onboard-Units, aber bei der manuellen Einbuchung werden auch die Daten dann gespeichert natürlich.
Okay, also im Prinzip mit einer Ogo wäre das weiterhin ohne weiteres möglich.
Richtig, wobei natürlich auch zu befürchten ist, dass die Kommunikation mit den Kontrollbrücken, also da wird ja dann auch jedes Mal, wenn dieser Kommunikationsvorgang stattfindet bei den Kontrollbrücken, wird auch zur Veränderung von Missbrauch oder zu statistischen Zwecken, wird dann in der Mautbrücke im System auch ein Vermerk gemacht, dass der LKW da war und auch kontrolliert wurde. Also das ist jetzt eine Sache, die zumindest am Anfang für den Testbetrieb vorgesehen ist, also um zu prüfen, ob das System wie vorgesehen funktioniert.
Okay, dann wäre es ja kein Datenschutz mehr. Also Da wäre die Uhr ja genauso überwachbar, weil wenn man Langstrecke fährt, kommt man immer an diesen Dingern vorbei.
Ja, sicher. Also das ist ja genau das Problem dabei. Ja,
gut. Nur ganz kurz, die Marktbrücken sind mit Schmalband nicht halt ans Rechenzentrum eingebunden, aber über was für Systeme? Normaler ISDN-Anschluss quasi?
Das ist unterschiedlich, was gerade da ist. Also sie nehmen die Kommunikation, die am günstigsten ist an dem Standort. Und wenn es Funk ist, dann nehmen sie Funk oder irgendwelche Richtfunkstrecken oder auch ISDN per Kupfer oder
so. Ja, aber dann könnte man dann ja sagen, ich könnte auf die Kommunikationsdaten zurückgreifen, weil Kommunikationsdaten erhoben werden müssen. Und damit hätte ich auch wieder eine Möglichkeit zu erheben, ob der LKW tatsächlich Funk braucht.
Also das ist im Konzept, ist es vorgesehen, also zumindest ist es die Praxis derzeit, dass zumindest im Testbetrieb werden auch die Kommunikationsdaten mit den Onboard-Units, werden zumindest vermerkt. Kann leider nicht genau sagen, welche Art der Kommunikation, also welche Daten wo gespeichert werden, aber es wird auf jeden Fall in der Brücke auch vermerkt, um das dann statistisch auszuwerten, wie gut auch die Kommunikation funktioniert hat. Weil das bringt jetzt nicht, wenn jetzt im Testbetrieb rausgefunden wird, dass die Hälfte der Kommunikation mit den Onboard-Units nicht funktioniert und dann, wenn der Realbetrieb eingeschaltet wird, irgendwie der LKW-Fahrer pro Woche irgendwie 20 Bußgeldbescheide bekommt, weil die Kommunikation mit der Brücke der Onboard-Unit nicht funktioniert hat. So, deswegen wird es derzeit noch vermerkt, aber es ist eigentlich geplant, es abzuschalten und aus Datenschutzgründen muss es natürlich auch abgeschaltet werden, nur es kann auch jederzeit wieder eingeschaltet werden. Ja, also wir haben hier nochmal ein Zitat von der 67. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes, die sich also vor kurzem zusammengesetzt haben und die haben mittlerweile ein bisschen ihre Meinung geändert und sie haben gesagt, dass insgesamt mit dem Einsatz der automatischen Kennzeichenerfassung eine neue Infrastruktur geschaffen wird, die künftig noch weit tiefergehende Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht ermöglicht. Damit ist also nicht nur auf die Autobahnmaut abgezielt, sondern vor allem auch auf die Ankündigung der Innenministerkonferenz, die um letztes Weihnachten rum zumindest die Idee diskutiert hat, dass man jetzt flächendeckend, das heißt also an großen Verkehrsknotenpunkten, so eine automatischen Kennzeichensysteme aufstellen soll, um damit dann zum Beispiel Terroristen zu fangen oder auch Autoschleuserbanden zu kriegen. Und dass man damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel auch bei den Versuchen hier in Thüringen oder in Sachsen. Und da auf gute Erfahrungen zurückblickt und eigentlich das System auch bundesweit haben will. Säumige Unterhaltszahler, die damit festgestellt werden können. Ja, es ist.
Diese Onboard-Units, reagieren die nur dann auf Kommunikationsanfragen, wenn sie wirklich auf einer Autobahn sind? Oder könnte ich so einen Kommunikator quasi auch irgendwann mal auf Landstraßen installieren?
Ja.
Nee, die Frage ist ja, wenn die Onboard-Unit zum Beispiel technisch so gemacht ist, dass sie nur reagiert, wenn sie jetzt festgestellt hat, ich bin auf Autobahn, müsste man ja sozusagen die LKW-Geräte austauschen.
Ist es so, dass die mobilen Kontrollteams, die haben auch mobile Kommunikationsgeräte, also die haben halt ein Gerät hinten drin in der Scheibe, wo sie dann mit den Onboard-Units kommunizieren können.
Und das auch nur auf Autobahn oder auch auf Landstraße? Also sozusagen nur, wenn diese Onboard-Unit festgestellt hat, ich bin auf der Autobahn oder immer?
Ohne dass nur eine Software-Frage
Weiß ich nicht, aber ich sehe keinen Grund dafür, dass es irgendwie nur auf der Autobahn funktionieren sollte, weil es kann natürlich nicht nur auf der Autobahn funktionieren. Kann es auf der Autobahn? Nee, eigentlich nicht. Also es würde schon Sinn machen, wenn die Onboard-Unit auch melden kann, dass sie zum Beispiel nicht zählt, weil nämlich der LKW-Fahrer zum Beispiel mit einem Stück Alufolie den GPS-Empfänger abgeklebt hat, weil er dachte, er ist vielleicht ganz schlau. Dann muss die Onboard-Unit auch dem mobilen Kontrollteam melden können, dass sie nicht zählt. So, also das würde ich zumindest so machen. Ich denke nicht, dass da eine... Ich kenne die Software nicht, aber ich behaupte mal, dass sie auch jederzeit kommunizieren kann.
Ja, die Onboard-Unit, weiß ja, dass auf der Autobahn ist nur GPS.
Genau.
Das heißt, die hat die ganzen Kartendaten
richtig
drin. Und wird das Update, wenn es eine neue Autobahn gebaut wird oder sowas, muss man das selbst einspielen oder wird das online gemacht?
Das ist einer der großen Streitpunkte im Moment. Es gibt sozusagen es ist jetzt so ein Zwei-Stufen-Plan vereinbart worden mit Toll Collect und die Stufe Onboard oder OBU 1 funktioniert ohne ein Software-Update. Das heißt also, da sind keine Strecken drin, die quasi ab jetzt in Betrieb genommen werden, keine Autobahnstrecken, weil sich offensichtlich diese Software-Update-Funktion als sehr fehleranträchtig herausgestellt hat. Und deswegen ist erst in der zweiten Stufe, ich glaube 2006, ist vorgesehen, dass auch per automatischem Software-Update dann die Streckendaten aktualisiert werden können. Es ist ja auch so, dass der Verkehrsminister Stolpe angekündigt hat, dass wenn LKWs Ausweichrouten über Landstraßen wählen werden, um der LKW-Maut zu entgehen, dass dann auch diese Landstraßen LKW-mautpflichtig gemacht werden könnten. Naja, ist ja schon sinnvoll eigentlich, um das genau das zu vermeiden. Es gibt also bei diesem Gesamtsystem, wir hatten also ein bisschen Kommunikation, es läuft teilweise über die offiziellen Kanäle, also über den Kanal der Datenschutzbeauftragten, teilweise auch über die Pressesprecherkontakte zu Toll Collect, teilweise auch über interne Kontakte zu Leuten, die für Toll Collect arbeiten oder bei Toll Collect arbeiten. Insgesamt sind jetzt aber noch so ein paar Fragen offen, was also die Fortführung der LKW-Maut angeht. Und zwar, also das sind halt leider sehr juristisch feine Fragen, die also sehr, wo es halt wirklich in sehr feinen, irgendwelche Ausformulierungen von Paragraphen geht, die aber insgesamt schon von erheblicher Bedeutung sind. Zum Beispiel um die Frage, ob es sich bei der Kommunikation zwischen Onboard-Unit und Toll-Collect-Zentrale um eine Kommunikation handelt, die nach § 100f der Strafprozessordnung überwacht werden kann. Dieser § 100 und nachfolgenden regeln also die Überwachung von Telekommunikation, das heißt also das Abhören von Telefonen, aber auch das Erfassen von Begleitumständen der Telekommunikation. Das sind also bei Mobilfunkdaten dann die Bewegungsdaten oder auch den Standort von einem festen Telefonanschluss oder die Daten, die Personendaten des Eigentümers des Anschlusses. Und aber auch die Metadaten, das heißt also wann wurde ein Gespräch geführt, mit wem, also zu welcher Uhrzeitdauer. Die also bei, wenn also ein Verdächtiger überwacht wird, die dann dabei mitgeschrieben, mitprotokolliert werden dürfen. Interessant ist es dabei, weil die Onboard-Unit ja ein normales GSM-Telefon drin hat. So, und das heißt also, bei diesem GSM-Telefon fallen wie bei jedem anderen Handy auch Bewegungsdaten an. Das heißt also, die Zelle, wo das System eingebucht ist, es fällt dann ein Datensatz an, wenn diese Status-SMS abgesetzt wird oder wenn sonst irgendwie eine Kommunikation stattfindet. Und in dem Zusammenhang sind auch diese sogenannten stillen SMS interessant, die also vor allem auch von der Berliner Polizei zu Fahndungszwecken eingesetzt werden, wo also eine für den Betroffenen nicht sichtbare SMS an das Gerät geschickt wird, um damit künstlich eine Verbindung zu provozieren, zu erzeugen, die dann entsprechend § 100f mitprotokolliert werden kann. Das heißt also, wenn die Polizei keine Möglichkeit hat, den Aufenthaltsort von einem Verdächtigen festzustellen, dann benutzen sie sich eines Mittels, was, wo halt noch umstritten ist, ob es legal ist oder nicht. Die Berliner Polizei und Senator Körting meint natürlich, dass es legal ist und dass es auch eigentlich ein ganz tolles Mittel ist, um einen Verdächtigen zu überwachen, weil es sehr wenig in sein Persönlichkeitsrecht eingreift, weil er davon ja nichts mitbekommt. Das ist also die offizielle Begründung dafür.
Oh, gibt es Update fürs Handy, wo man da die Beantwortung dieser SMS abschalten kann?
Ja, für Handy, selbst wenn es das gäbe, für die Onboard-Units wird es mit Sicherheit nicht geben. So, und es ist irgendwie schon, wir haben halt rausgefunden, dass also tatsächlich diese Onboard-Units auch auf normale SMS antworten. Das heißt, die Karten, die da drin sind zwar in einem speziellen Nummernbereich, aber man kann diesen Onboard-Units auch SMS schicken und sie schicken auch SMS zurück. Das heißt, die Polizei kann also tatsächlich diese Onboard-Units mit diesen sogenannten stillen SMS anpingen und damit dann den Standort von einem LKW feststellen. Das heißt also, es ist wirklich ein eingebauter Peilsender, den die da haben, weil die Standortdaten sind zumindest im Stadtgebiet, aber auch auf Autobahnen auf ungefähr 100 Meter genau. Also das ist so das, was im Moment von den Netzbetreibern angegeben wird, weil da dann auch die technischen Daten von verschiedenen Mobilfunktürmen, von verschiedenen Sendemasten drin sind. Die stehen ja nur im Abstand von ein paar Kilometern, haben aber jeweils mehrere Antennenbereiche. Und anhand von verschiedenen Messwerten von 2 bis 3 von diesen Sendemasten kann also der Standort von so einem LKW, von so einer Onboard-Unit ziemlich genau festgestellt werden. Eine recht spannende Frage ist, ob Toll Collect an der gewerbsmäßigen Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen mitwirkt. Das ist also eine Frage, die das Amtsgericht Gummersbach aufgeworfen hat. Da ging es ja darum, ob Toll Collect genau diese Daten, die ich gerade angesprochen habe, diese Bewegungsdaten, Verbindungsdaten, an die Staatsanwaltschaft übermitteln muss. Da ging es also um einen Diebstahl von einem LKW, der dann irgendwie ausfindig gemacht werden sollte. Und heute ging es ja darum, irgendwelche Hintergründe der Tat aufzuklären. Und dabei hat aber das Amtsgericht Gummersbach übersehen, dass natürlich die Telekommunikationsdienstleistung von dem Mobilfunkbetreiber, in dem Fall T-Mobil, erbracht wurde und nicht von Toll Collect. Möglicherweise könnte aber auch Toll Collect verpflichtet werden, irgendwie diese Daten dann in irgendeiner Form zu speichern, weil sie gesagt haben, okay, die sind halt irgendwie an dieser Dienstleistung mit beteiligt, an dieser Kommunikationsdienstleistung. Wobei hier natürlich auch nicht die Frage geklärt ist, ob überhaupt diese Onboard-Unit in diesen Paragraph 100 Strafprozessordnung fällt, weil damit ja eigentlich die direkte Kommunikation des Betroffenen, des Beschuldigten mit angesprochen ist und nicht die Onboard-Unit. Das heißt also, in dem Moment, wo der, also die Frage ist, ob der LKW in dem Moment Mitbeschuldigter ist, weil der Fahrer der Beschuldigte ist und damit überhaupt juristisch die Möglichkeit gegeben ist, diese Kommunikation zu überwachen. Also das ist eine sehr abstrakte juristische Frage, die aber auf jeden Fall dann entscheidend ist, wenn sich Ermittler die Frage stellen müssen, ob sie jetzt so eine Onboard-Unit anpeilen können oder die Verbindungsdaten irgendwie preisgeben müssen. Eine recht spannende Frage ist, was passiert, wenn der sogenannte IMSI-Catcher in der Reichweite von der Autobahn eingesetzt wird. Dieser IMSI-Catcher ist also dazu gedacht, um die Seriennummer eines Gerätes von Verdächtigen, aber auch um die Kommunikation abzuhören. Das ist also ein kleines Gerät, der womit eine Mobilfunkzelle, ein kleiner Mobilfunksender simuliert wird. Und entsprechend der Kennung des Gerätes und der Sendeleistung buchen sich also alle Mobilfunkgeräte in der Umgebung auf dieses Gerät ein. Also trennen sich von ihrem ursprünglichen Netz und buchen sich auf das Gerät ein. Und die Gespräche und sämtliche Daten werden dann von da aus wieder an das Netz weitergeleitet. Das ist also sogenannte Man-in-the-Middle-Attack, wie man irgendwie, also das heißt also, da ist, der stellt sich im Prinzip in die Mitte zwischen Endgerät und Telefonnetz oder Sendesystem und kann damit sämtliche Verbindungsdaten, alles was im Netz funktioniert und an Daten übertragen wird, kann damit abgegriffen werden. So, und die Frage ist natürlich, ob dann auch korrekt alle Statusmeldungen der SMS übertragen werden oder wenn jetzt die Polizei sich an so einer Autobahnabfahrt aufstellt, ob die SMS, die Status-SMS der LKWs dann in diesem Gerät versanden und dann möglicherweise alle LKWs, die dann in dem Zeitpunkt da vorbeigekommen sind, dann Bußgeldbescheid kriegen, weil die Streckenmeldung fehlt, weil die in diesem IMSI-Catcher versandet ist. In der Praxis ist die Frage, ob es wirklich relevant ist. Aber auf jeden Fall konnte dazu bisher niemand was sagen.
Ist nicht relevant schon wegen des Preises. Und ich denke, die Polizei kann den IMSI-Catcher einsetzen, also den Missbrauch eines IMSI-Catchers. Normalerweise ist das nur ein Messgerät und ja nicht. Aber Gespräche kann man damit nicht mithören, bei SMS weiß ich nicht. Ein unbefugter Gebrauch ist so etwas Schlimmes wie ein GPS-Jammer. Man zieht also die Wut sämtlicher Mobilfunkbetreiber der Umgebung auf sich und es wirkt fast wie ein Störsender. Würde also augenblicklich angepeilt werden, wenn das jemand privat machen würde. Das wäre also wirklich nur eine Sache für die Ermittlungsbehörden, aber die können ja ohnehin an die Basisstation ran. Das ist eigentlich...
Ja, es geht ja genau um die Ermittlungsbehörden.
Ja, und die können ja ohnehin an die Basisstation ran, die Kommunikationsdaten, wenn sie einen entsprechenden Befehl haben.
Aber die wollen ja gerne die IMSI-Catcher einsetzen.
Ja. Nee, also es geht darum, wenn die Polizei tatsächlich einen ihrer, ich weiß nicht, wie viel sie mittlerweile geliefert haben, aber es sind... doch gut eine Handvoll in Deutschland, die auch in Einsatz sind. Und wenn so ein Ding tatsächlich mal in der Nähe von der Autobahnabfahrt eingesetzt wird, ohne dabei darüber nachzudenken, dass damit auch das Mautsystem in Mitleidenschaft gezogen wird.
Das sind und die Akku von Mobilfunkbetreibern gibt es ganz gewaltig. Also
die haben ja auch Geld. Ja, das Problem ist ja bei den Basisstationen, da muss man erstmal einen finden, der einen Schlüssel hat und den dorthin bringt, wo man reinkommt.
Den hat man sowieso nicht.
Ja gut, es gibt aber für die IMSI-Catcher sind ja in Deutschland auch Rot und Schwarz, hat ja schon einige geliefert und die werden ja auch eingesetzt, also die liegen ja nicht irgendwo im Keller rum und verstauben.
Normalerweise ein IMSI-Catcher, ein Messgerät, ist auch an der TU da und der wird nur dann interessant, wenn man einen Antennenverstärker anschließt und das Ding auch wirklich missbraucht und dann noch die Software einspielt, dass eine Basisstation emuliert wird.
Machen natürlich deutsche Behörden auch nicht.
Also das ist eigentlich ein Aufwand, der sich für die ausländischen Geheimdienste lohnt. Und die dann noch die nötige Technik haben. Das ist nichts für private
Betriebe. Nee, es geht auch nicht um privat. Es geht tatsächlich um Behörden, die das einsetzen. Und
unsere Behörden dürfen den Telekommunikationsverkehr an der Basisstation abgreifen. Und dort läuft sowieso alles im Klartext. Also da ist der Aufwand viel zu teuer. Sie haben ohnehin die Genehmigung, die Kommunikation direkt zu hören. Und die stillen SMS sind ja eigentlich nur, wenn die Genehmigung nicht da ist. Und sie wollten gerne die Kommunikationsdaten haben.
Richtig. Es gibt diesen Begriff der Einzelerhebung, den hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist also dieser Trigger, der für Fahrzeuge gesetzt werden kann. Da ist auch nicht klar, unter welchen Bedingungen der eingesetzt werden kann, inwieweit er technisch tatsächlich realisiert ist. Und wie verhindert wird, dass der auch gegen PKW eingesetzt wird. So, das ist unklar. Da gibt es also auch widersprüchliche Äußerungen von den verschiedenen Ministerien, von den Datenschutzbeauftragten, von Toll Collect, beziehungsweise auch vom Bundesministerium für Verkehr. Und da ist noch die Frage offen nach der Kontrollschnittstelle zum Auftraggeber. Das heißt also, welche Daten wo gespeichert werden, vor allem auch wer Zugriff hat auf diese Kontrollschnittstelle. Das ist natürlich alles ordnungsgemäß abgesichert. Nur ich selbst weiß nicht genau, wie es in diesem Bundesamt für Güterverkehr vor sich geht, wie da der Zugang zu den Systemen geregelt ist. In der behördlichen Praxis ist es so, dass dann die Herren von den Behörden dann kommen und den zuständigen Sachbearbeiter dann zum Kaffeetrinken schicken und sich dann da an den Computer ransetzen können. Ist natürlich alles nicht legal, nicht vorgesehen, nur also da ist auch nicht klar, welche Daten dann wie genutzt werden können, was im Rahmen des Gesetzes ist. Das Amtsgericht Gummersbach hat damals schon in ihrem Beschluss deutlich gemacht, dass das Autobahnmautgesetz, die Zweckbindung, die für die Daten vorgesehen sind ausschließlich für die Firma Toll Collect vorgesehen. Das heißt also, dass die Toll Collect die nicht nutzen kann für irgendwelche eigenen Daten. Und sie haben ausdrücklich klar gemacht, dass also die Zweckbegrenzung dieser Daten, erhobenen Daten, nicht für Behörden oder für Ermittlungszwecke gilt. Und damit heißt es, dass im Prinzip diese ganzen technischen Möglichkeiten der Überwachung, die in dem System vorgesehen sind, dann auch von den Behörden genutzt werden können und dürfen, wenn sich diese Rechtsauffassung tatsächlich durchsetzt. Das heißt also, dass die ganzen Beschränkungen, die jetzt da sind, wo auch Toll Collect darauf hinweisen, sagen, naja, es gibt ja im Gesetz die Beschränkungen dazu, und auch die Datenschützer sagen, naja, ist ja okay Technik, aber es ist ja im Gesetz ganz klar alles geregelt. Sobald die Gesetze feststellen und da einer Meinung sind, dass diese Beschränkung eben nicht für Ermittlungszwecke gilt, ist das alles für die Katz, und dann ist diesem ganzen Missbrauch von dem System auch irgendwie Tür und Tor geöffnet. Ja, eigentlich kann ich Ihnen erstmal nur viel Spaß am Gerät wünschen. Das ist also dieser Kasten, der da über der Brücke hängt. Und ich weiß nicht, gibt es erstmal noch Fragen dazu, soweit zu dem System? Keine mehr. Gut, ja, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und das Thema Toll Collect wird uns mit Sicherheit noch eine Weile beschäftigen. Hoffentlich gibt es auch ein paar eindeutige Klärungen von, sei es von Gerichten oder auch von den Ministerien, die sagen, wie die Daten zu verwenden sind. Es steht zu befürchten, dass wir ähnlich wie in London wirklich flächendeckende Überwachung des Autoverkehrs bekommen. Die Innenministerkonferenz der Länder hat ein Zeichen dafür gesetzt, es wird Diskussion werden. In Berlin ist die Diskussion so weit, dass mittlerweile selbst die PDS schon eingeknickt ist, was die flächendeckende Überwachung angeht. Und da wird uns also in nächster Zeit noch einiges bevorstehen.
Gibt es da jetzt einen Workshop zu dem Thema, dass du vielleicht so ein Ding geknackt hast und mitgebracht?
Nee. Es ist auch ziemlich schwierig, so eine Onboard-Unit zu kriegen. Es waren streckenweise mal welche auf eBay, die wurden dann aber, nachdem Toll Collector interveniert hat und darauf hingewiesen hat, dass sie dem LKW-Fahrer ja nicht übereignet wurden, sondern nur zur Nutzung überlassen worden sind, wurden die Auktionen auch leider wieder gesperrt. Die war auch schon bei, ich glaube, 600 Euro.
Mitgesteuert.